Ihr seid das wert und es wäre einfach schade, wenn ihr euch da unter Wert verkauft und das kann total Spaß machen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua Instituts für Coaching. Heute bei mir ist wieder Marisa Adenaff, Inqua Karrierecoach aus Bad Harzburg, und das ist eine kleine Bonusfolge zum Thema Gehaltsverhandlungen. Marisa hat sich gewünscht, dass wir das Thema Gehaltsverhandlungen für Frauen nochmal ganz besonders separiert betrachten, und das machen wir jetzt. Marisa, herzlich willkommen zurück bei Coach Geflüster. Lass uns gleich einsteigen. Was ist so wichtig zum Thema Gehaltsverhandlungen für Frauen zu sagen?
Lieber Johannes, du steigst direkt ein, du springst direkt ins kalte Wasser. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, dass wir dieses konkretere Thema auch nochmal gemeinsam behandeln, weil das mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Das Thema ist ja ohnehin ziemlich angstbehaftet und ist ein schwieriges Thema einfach. Ich merke allerdings wirklich, dass die Klientinnen damit größere Schwierigkeiten haben als die Klienten. Und deswegen finde ich es total wichtig und total toll, dass wir das jetzt nochmal machen und vielleicht für die ein oder andere Klientin nochmal oder Frau da draußen einfach, die sich vorbereiten möchte, nochmal vielleicht ein paar Tipps zusammenstellen können oder vielleicht mit so ein paar Mythen nochmal aufräumen können. Ich betrachte das hier, diese kleine Bonusfolge, eher in Anlehnung und in Addition zu der Folge, die wir eben aufgenommen haben. Das Thema Gehaltsverhandlungen allgemein eben total wichtig und alles, was wir da gesagt haben, gilt natürlich für beide Geschlechter, überhaupt keine Frage.
Oder für alle Geschlechter.
Alle Geschlechter, du hast vollkommen recht, Johannes, für alle Geschlechter. Grundsätzlich. Allerdings wirklich, ich merke immer wieder, dass Frauen mit diesem Thema Geld allgemein und gerade dann, wenn es um das Thema Gehalt geht, also das heißt, ich fordere für mich etwas ein, dass Frauen sich damit einfach unheimlich schwer tun. Und es gibt natürlich für alles immer Gründe. Ich gehe an der Stelle immer ganz gerne mit den Klientinnen in die Glaubenssatzarbeit und hinterfrage einfach mal bestimmte Glaubenssätze, die da so mitschwingen. Und das ist fast immer der Fall, dass dann die Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug oder ich darf das nicht, ich sollte mich mehr in Zurückhaltung üben und so weiter eine ganz große Rolle spielen, wo man sich natürlich fragen darf, wo kommt das her? Und da gehen wir gleich nochmal ganz explizit drauf ein. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Gründe, die da eine Rolle spielen, ohne dass wir jetzt sagen, es ist immer gleich sowas Manifestiertes wie ein Glaubenssatz, der dahinter steht. Mhm. Was würdest du denn sagen, Johannes? Was sind so Gründe? Wo siehst du Gründe darin, dass Frauen vielleicht sich schwerer mit dem Thema tun?
Oh meine Güte, das ist gar nicht so leicht für mich zu sagen, tatsächlich. Eine Idee, die mir jetzt dazu kommt, ist, die Berufe, in denen Frauen aktuell zumindest häufiger tätig sind, sind eben in einem Bereich, also auch in Branchen, in denen das Thema Gehalt vielleicht nicht so offensiv im Raum steht oder in dem das nicht so zum Teil der Kultur gehört. Zum Beispiel Pflege, Soziales. Das könnte eine Idee sein. Das hat sicherlich auch was mit der Prägung zu tun, mit der Erziehung. Was sind Geschlechterrollen, die Frauen vorgelebt werden, wo vielleicht das Angepasste stärker im Vordergrund steht, wo das mehr ermutigt wird als vielleicht bei Männern? Also mir fallen da ein paar Sachen zu ein, aber ich denke, das kannst du wesentlich besser beurteilen als ich.
Also ich gehe mit vielem mit, was du gesagt hast, mit einem allerdings nicht. Ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass Frauen mehr so in klassischen Fürsorgeberufen unterwegs sind, so wie Pflege zum Beispiel. Ich sehe meine Klientin in ganz, ganz vielen Branchen aktiv. Ich glaube eher, dass es an verschiedenen anderen Faktoren liegt. Und das, was du zuletzt genannt hast, das sehe ich absolut. Das ist zu einem Großteil hat das mit sozialer Konditionierung zu tun und mit so einem überalterten und traditionellen Bild, was immer noch eine große Rolle spielt, und zwar, dass von Frauen eher erwartet wird, dass sie sich als fürsorglich geben und als unterstützende Individuen und weniger als Individuen, die in knallharte Verhandlungen gehen. Und dass dieses Rollenbild, was man hat von Mann und Frau, auch wenn es überholt ist und auch wenn es gar nicht mehr so aktiv gelebt wird und auch nicht mehr aktiv in der Erziehung gelebt wird und aktiv weitergetragen wird in der Erziehung, dass es doch noch gesellschaftlich stark verankert ist. Also das denke ich schon, dass das eine große Rolle spielt und dass bei Frauen einfach so implizit im Mindset drin steckt, das darf ich nicht tun. Ich darf so nicht für mich Dinge einfordern. Ich bin eher jemand, der gibt. Ich bin eher jemand, der sich kümmert, als jemand, der so hart für sich selbst verhandelt oder der für sich selbst generell einfach Dinge einfordert. Ich glaube schon, dass es bestimmte Stereotype gibt, die es eigentlich nicht mehr, meines Erachtens nach, nicht mehr geben sollte, weil ich sie als absolut hinderlich empfinde und überhaupt nicht als förderlich empfinde, und zwar unabhängig davon, über welche Jobs oder Branchen wir uns unterhalten, dass es diese Stereotype aber einfach immer noch tatsächlich gibt. Und das andere, was du gesagt hast mit dem Thema, Frauen sind in bestimmten Berufen unterwegs, das möchte ich mal aus einer anderen Perspektive beleuchten. Was ich nämlich sehe, ist vielmehr, dass Frauen zu wenig in bestimmten Branchen unterwegs sind, und zwar in bestimmten Etagen, nämlich in der Führungsetage. Wir haben immer noch eine absolute Unterrepräsentation von Frauen in Führungsetagen. Und ich denke, dass das auch ganz viel mit dem Mindset von Frauen macht, wenn es um das Thema geht, ich bewerbe mich auf eine Beförderung oder ich schlage überhaupt mal eine Beförderung für mich vor und ich stehe dafür ein, dass ich eigentlich mehr Gehalt verdient habe. Denn wenn ich weniger Mentorinnen und weniger Vorbilder habe in solchen Positionen, dann macht das auch was unterbewusst mit mir. Ich fühle mich vielleicht weniger ermutigt, für mich einzustehen, obwohl ich es könnte, von der Qualifikation her, ja, und von dem, was ich an Kompetenzen mit in den Job einbringe. Und ich denke, dass diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, eine große Rolle im Unterbewussten spielen und dass die einfach so mitschwingen, ohne dass sie explizit so auch ausgesprochen werden oder gesellschaftlich behandelt werden.
Noch ein weiterer Aspekt, den ich noch gerne mal reinbringen würde, da würde ich mich interessieren, wie du das siehst, ist so die, ich nenne es jetzt mal Berufslebensplanung. Das sehe ich in meinem Freundeskreis auf jeden Fall ganz, ganz stark. Dadurch, dass immer noch das Thema Elternzeit so verhandelt wird, wie es wird und auch vom Gesetzgeber angeboten wird, wie es wird und so weiter, das würde jetzt zu weit führen, das alles auseinander zu klabüsern, aber erlebe ich es immer noch so, dass das einfach ein viel größerer biografischer Einschnitt für Frauen ist, ein Kind zu bekommen, was die berufliche Karriere darstellt, als das für die Männer in diesen Beziehungen darstellt. Also meistens ist es dann doch so, auch wenn viele sagen, ja, wir machen alles 50-50 und wir wollen uns da unterstützen und so weiter, dass meistens dann doch Männer kürzere Elternzeitpausen nehmen, Frauen länger. Und viele Frauen vielleicht unterbewusst auch Berufe auswählen zum Berufseinstieg, wo das möglich ist. Das wäre nochmal so eine Hypothese, also das fällt mir zumindest so in meinem Umfeld auf. Und da wäre meine Frage nochmal an dich, siehst du das auch so, spielt es eine Rolle? Was spielt das Thema Familienplanung dabei für eine Rolle?
Also ich sehe das auf jeden Fall so, dass mir die Klientinnen spiegeln, sie hätten ein schlechtes Gewissen. Sie dürften quasi nicht mehr für sich einfordern, weil sie ja eben auch für sich rausnehmen, dieses Recht rausnehmen, ein Kind zu bekommen. Und dann sind sie zu Hause und können für das Unternehmen nichts mehr leisten. Aber das sehe ich nicht nur bei den Frauen, die in die Kinderplanung gehen oder die ein Kind bekommen haben, sondern das sehe ich auch bei anderen Klientinnen so. Da vielleicht nochmal ein Beispiel. Ich hatte eine Klientin, eine hochgradig qualifizierte Frau, die wirklich top ausgebildet war, die sich jedes Jahr weitergebildet hat, die also ständig am Ball geblieben ist und die ein Startup groß gemacht hat. Die hat ein Startup aufgezogen für den Geschäftsführer, der hat das selber nicht so gut auf den Schirm gekriegt und sie hat das dann quasi gemacht in einer Managementposition und hat dieses Unternehmen quasi geleitet und sie hat es wirklich zu einem tollen Erfolg gebracht, das Unternehmen. Hat aber nicht für sich selbst die Fürsorge ergriffen und gesagt, ich muss mich dafür auch monetär entlohnen und ich muss dafür auch entsprechend wertgeschätzt werden und ich muss mir auch dafür entsprechend die Rechte rausnehmen, die ich mir da erarbeite. Ja, auf den Gedanken ist sie gar nicht gekommen. Vielmehr war ihr Mindset, nee, das darf ich nicht tun, das ist für das Unternehmen vielleicht, also das steht mir nicht zu, so im O-Ton, ja, also sie hat verschiedene Wordings dafür gebraucht und das war für mich so unverständlich, denn ich habe mir gedacht, oder ich habe ihr auch gesagt, sie sind diejenige, die dieses Unternehmen groß macht, sie sind diejenige, ohne die das Unternehmen gar nicht laufen würde, ja, also wie kommen sie denn dazu, sich nicht das einzufordern, was ihnen zusteht einfach, und was das Thema Kinderplanung oder Kinder und Elternzeit angeht, sehe ich das genauso. Das ist ja nun ein Beitrag, den ich zur Gesellschaft leiste und der auch entsprechend eine Wertschätzung verdient, finde ich. Und auch hier sehe ich auch einen Unterschied darin, ob ein Mann sich die Elternzeit nimmt oder eine Frau. Das ist eine andere Selbstverständlichkeit dahinter. Frauen haben eher dieses Gefühl von, ich muss mich für etwas entschuldigen, was ich tue oder mich rechtfertigen. Ja, und das sehe ich bei Männern weniger.
Okay. Ja, ich denke, das lässt sich so sagen. Also ich sehe auf jeden Fall, es passiert auch was so auf der männlichen Seite. Also es gibt immer mehr Männer, die auch dieses Thema Elternschaft bewusster nehmen wollen.
Ja, das stimmt.
Die auch mehr Elternzeit nehmen wollen. Die müssen natürlich dann auch gegenüber ihren Vorgesetzten rechtfertigen. Ich möchte jetzt nicht nur 3 Monate Elternzeit machen, sondern vielleicht mal ein Jahr. Und die Vorgesetzten kommen vielleicht noch aus einer anderen Generation oder haben noch ein anderes Mindset, wo das auch nicht so erwünscht ist oder erstmal vielleicht eine Irritation ist. Okay, ein Mann will ein Jahr Elternzeit nehmen. Was ist denn das jetzt für eine komische Idee?
Ja.
Also ich bin ja sowieso dafür, dass sich diese ganzen Grenzen ein bisschen aufweichen oder komplett verschwinden im Idealfall und dass wir da geschlechterübergreifend ganz anders auf das Thema Kinder und Familienplanung gucken würden als Gesellschaft, wie du es auch sagst. Aber die Rahmenbedingungen, die uns eben aktuell vorliegen, die begünstigen das eben einfach auch.
Das stimmt, absolut. Und umso wichtiger, dass immer mehr Männer eben da auch Initiative ergreifen und sagen, ich will das, ich treffe ganz bewusst diese Entscheidung und das ist auch der richtige Weg. Und ich finde das ganz befürwortenswert und ganz toll, dass das so ist. Und ich denke, dass die Entwicklung da in die richtige Richtung geht. Übrigens finde ich auch, dass die Entwicklung, was die Frauen betrifft, Frauen in Berufen in eine richtige Richtung geht. Auch, dass MINT-Berufe so gefördert werden bei Frauen, immer mehr unterstützt werden und so. Das geht schon alles in die richtige Richtung. Was allerdings noch hinterherhängt und woran es noch hakt, ist das Mindset der Frauen. Und das stelle ich immer wieder fest, dass Frauen da viel mehr, viel selbstbewusster auftreten dürfen und sich viel mehr die Rechte rausnehmen dürfen. Und ich rede hier groß. Ganz ehrlich, Johannes, ich kenne das von mir selber schon auch. Ich bin nun selber durch eine harte Ausbildung gegangen, also durch viele harte Ausbildungen, die mich von diesem Mindset wirklich haben distanzieren lassen. Also ich habe zum Glück durch diese Ausbildung, die ich gemacht habe, die Möglichkeit gehabt, mein eigenes Mindset da zu hinterfragen und viel mehr für mich einzustehen und viel mehr für mich rauszuholen, als ich das vielleicht ohne diese Ausbildung gemacht hätte. Und dadurch bin ich in der glücklichen Position, das Wissen an andere Frauen weiterzugeben, ja, und die eben anders aufzustellen, vom Grundsatz her anders aufzustellen, dass da eine andere Selbstverständlichkeit reinkommt. Aber ich bin nicht weit weg davon. Ich komme da auch her. Ich habe dieses Mindset auch in mir getragen und kann deswegen sehr gut nachvollziehen, dass Frauen da so zögerlich sind und so zurückhaltend sind. Wir haben da ja auch immer so ein Stück weit diesen Double-Bind-Effekt, ne, dass wir sagen, also auf der einen Seite will man als Frau nicht so als aggressiv und knüppelhart wahrgenommen werden, weil man ja irgendwie doch noch so diese weibliche Seite, diese weiche Seite eben auch gerne spielt oder auch gerne trägt einfach. Und auf der anderen Seite wollen wir nicht als zu passiv wahrgenommen werden, weil wir natürlich auch ernst genommen werden wollen. Und das hat ganz viel mit Stereotypen zu tun, das hat ganz viel mit Erwartungshaltung aus der Gesellschaft zu tun, das hat auch ganz viel mit der eigenen Selbstwahrnehmung zu tun und mit so einem gewissen Interessenskonflikt auch, in dem ich mich da bewege. Und total. Da kann man ganz viel machen. Da hat man ganz viele Ansätze, wo man rangehen kann, zuallererst mal zu hinterfragen, was sind meine inneren Motivatoren, meine Antreiber, was sind meine Glaubenssätze, stehen da vielleicht grundsätzliche Dinge mir im Weg, die ich erstmal aus dem Weg räumen sollte, um da den Weg frei zu machen für ein neues Mindset und um dann nachzuschauen, wie stelle ich mich von Grund auf neu auf, damit ich mir selbst die Erlaubnis geben kann, auch über den Weg der Affirmationen zum Beispiel ein neues Mindset zu trainieren und mir selbst darüber mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstwirksamkeit zu geben. Und auch mehr Selbstbewusstsein, ja, Selbst- und Kompetenzbewusstsein wieder als Schlagwort. Da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Und ich würde mir wünschen, dass die Frauen viel offensiver reingehen würden. Denn was ich auch sehe als Thema ist, dass Frauen, wie ich ja früher auch, bevor ich in die ganzen Ausbildungen gegangen bin, einfach nicht genug Wissen hatte darüber. Nun war es bei mir so, ich habe mich dafür sehr interessiert und habe mich eben im Rahmen meiner Ausbildung da weitergebildet. Nur wenn ich jetzt einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hätte ich vielleicht auch nicht so viele Berührungspunkte mit diesen Themen gehabt, ja. Und das sehe ich eben auch bei vielen Klientinnen, für die das alles Neuland ist, was ich denen erzähle, zum Thema Selbstbewusstsein, Kompetenzbewusstsein, für sich selbst einstehen, Verhandlungstechniken und so weiter. Die Schnittmengen sind einfach oftmals nicht da und dadurch eben auch nicht der Zugang. Und wenn dann noch entsprechende Vorbilder und Mentorinnen fehlen aus dem Bereich, gibt es einfach weniger Anlass, sich mit diesem Thema zu konfrontieren und daran zu arbeiten. Bis man in eine Situation kommt, in der man plötzlich über sein eigenes Gehalt verhandeln soll, ja, und sich bestmöglich verkaufen soll und da dann erst merkt, oh, irgendwie, das fühlt sich nicht so gut an für mich. Warum eigentlich nicht?
Ja. Die ganzen Sachen, die du jetzt schon genannt hast, das sind ja alles schon sehr gute Tipps, ne? Also, das kann ich ja auch als eine Art Liste lesen, was kann ich denn tun?
Ja.
Also mir Mentorinnen suchen zum Beispiel, dass überhaupt es erstmal als Problem zu identifizieren, ist ja der erste Schritt. Ja. Also erstmal zu sagen, okay, das ist nicht okay, wie es ist.
Ja.
Und das Thema hinderliche Glaubenssätze halte ich für total entscheidend, also da mal reinzugehen. Und ich bin ja auch ein Freund von, wenn Glaubenssätze auftauchen, dann auch wirklich zu gucken, was ändere ich denn ganz konkret in meinem Leben, damit es auch anders geankert wird. Also mit welchem Glaubenssatz möchte ich denn den hinderlichen ersetzen? Und ja. Was tue ich denn ganz konkret in meinem Leben, damit mein Gehirn auch versteht oder mein ganz ganzer genau. Organismus, dass ich jetzt anders ticken will?
Genau.
Weil das ist ja nicht einfach.
Nein, nein, genau.
Da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich aus dieser Komfort, weil es ist ja eine ganz fiese Komfortzone, in der ich mich da befinde. Ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann, völlig egal. Mhm. Egal welchem Geschlecht ich mich zuordne.
Ja.
Wenn ich in so einer Watte bin von hinderlichen Glaubenssätzen, dann fühle ich mich ja da wohl. Und wenn ich mich verändern will, ist das erstmal ein riesiger Schritt aus meiner Komfortzone raus. Und das würde ich jetzt gerne, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Also siehst du das auch so? Und wo soll ich denn da anfangen, wenn ich jetzt merke, das ist ein Problem?
Ja. Also jetzt hast du ganz viele Schlagworte genannt und ich würde als erstes gerne mal mit einem aufräumen. Ich würde es gar nicht als Problem betiteln, sondern als Herausforderung, weil nichts anderes ist das. Das ist ein Thema, was wir erkennen. Ja, ich habe hier irgendwie ein Thema, das für mein Leben nicht ganz förderlich ist und ich betrachte es für mich als eine Challenge, das zu ändern. Und jetzt hast du das nächste Schlagwort genannt, die beliebte Komfortzone. Und das hier, worüber wir reden, du sagst Watte. Ich möchte gar nicht mal mehr von Watte sprechen, weil das, wovon wir hier reden, ist keine Watte mehr. Es fühlt sich gar nicht mehr flauschig kuschelig an, sondern im Gegenteil, diese Komfortzone hat sich über die Jahre wahrscheinlich sogar zu einer Angstzone oder zu einer Panikzone entwickelt oder hat zumindest so am Rand so eine Panikzone. Das heißt, wir sehen, wenn ich mich innerhalb dieser vermeintlichen Komfort-Wattebauschzone aufhalte, geht es mir gut, aber je näher ich an den Rand komme und ich konfrontiere mich immer wieder mit dem Rand, indem ich zum Beispiel in Vorstellungsgespräche gehen muss, ja, dann wird es plötzlich heiß da und dann wird es zu einer Angst- oder Panikzone, die ich überwinden muss. Aber wenn ich das gemacht habe, Johannes, dann komme ich in die Erweiterung, also erstmal gehe ich in die Lernzone über. Das kann mal blutig werden, das kann mal schmerzhaft sein. Aber wenn ich das integriert habe, habe ich meine Komfortzone erweitert. Ich habe die Angst- oder Panikzone überwunden, bin in die Lernzone rein und habe deswegen eine dicke, fette, flauschige Wattebausch-Komfortzone aufgebaut, ja, die mich richtig wohlfühlen lässt, zumindest mal für eine ganze Weile. So, und um dahin zu kommen, hast du auch schon was ganz Wichtiges genannt, dass mache ich immer gerne so anhand des Beispiels mit dem Rauchen aufhören fest. Und zwar ein Raucher, der versucht mit dem Rauchen aufzuhören, der muss im Prinzip den gleichen Weg gehen wie jeder andere, der was lernen will, auch eine unangenehme Sache lernen will oder eine schwierige Sache lernen will. Stell dir vor, ein Raucher trainiert jeden Tag einen Muskel im Gehirn, der da lautet, ich bin Raucher. Und das macht er auf unterschiedliche Weise, indem er zum Beispiel sagt, ach, da ist Kollege XY, mit dem gehe ich doch mal rauchen. Oh, jetzt hole ich mir meinen Kaffee, dazu rauche ich immer. Jetzt gehe ich zum Auto und über den Parkplatz rauche ich immer eine. Jetzt habe ich meine 5-Minuten-Pause, die nutze ich als Raucherpause. Ja, das heißt, je öfter er daran denkt, an seine Routinen im Alltag und darum, dass er die mit einer Zigarette verknüpft, desto dicker lässt er diesen Muskel in seinem Gehirn werden. Um damit jetzt aufzuhören, reicht es nicht, uns zu sagen, ich stärke meine Willenskraft und sage mir, ich bin jetzt nicht Raucher. Das reicht nicht. Und jetzt sagt nicht, das Gehirn kennt kein Nicht. Das Gehirn kennt ein Nicht sehr wohl. Es mag das Nicht nur nicht. Ja, und jetzt sind wir nämlich beim Problem. Wie wollen wir denn sagen, wir sind Nichtraucher, ohne zu sagen, wir sind Nichtraucher? Wir müssen unserem Gehirn einen anderen Muskel anbieten, einen hübscheren Muskel. Wir müssen unserem Gehirn jetzt über Affirmationen beibringen, welchen Mehrwert ich davon habe, diese lästige Angelegenheit sein zu lassen und mir stattdessen etwas Positives aufzubauen. Und das geht mit jedem Thema, nicht nur mit dem Rauchen aufhört, Thema, sondern mit jedem anderen Thema. Ich kann mein Mindset verändern, wenn ich sage, ich bin eine Frau, ich gehe in Gehaltsverhandlungen, das finde ich ziemlich schmerzhaft, das mag ich nicht, da muss ich für mich einstehen, ich muss mich überwinden, alles Dinge, die mir nicht liegen. Ich wurde so erzogen, dass ich mich zurückhalten soll. Ich bin generell eher schüchtern und außerdem stehe ich nicht gerne für mich ein, kann ich nicht so gut. Ja, schwierige Themen. Wie mache ich das also am leichtesten? Ich baue mir kleine Affirmationen zusammen und das könnten Sätze sein wie, nehmen wir mal an, jetzt im Falle des Nichtrauchers, der könnte sich jeden Tag sagen, ich kann frei atmen. Meine Haare riechen frisch und sauber. Ich mag es, frische, duftende Kleidung zu tragen. Ja, also zum Beispiel, das können positive Affirmationen sein, die der sich über den Tag verteilt immer wieder sagt. Und je öfter ich das wiederhole, desto mehr baue ich diesen neuen Muskel auf. Und das ist das, was wir machen, wenn wir in die Komfortzonenarbeit gehen. Das heißt, wenn wir versuchen, unsere Angst- oder Panikzone zu überwinden, in die Lernzone reingehen. Die Lernzone ist nichts anderes als Affirmationstraining, wenn wir es gut machen, um dann zu sagen, wir haben die Komfortzone erweitert. Und das ist so ein Weg, den wir gehen können. Das ist natürlich keine Glaubenssatzarbeit, aber das ist quasi das, was nach der eigentlichen Glaubenssatzarbeit käme, um das Ganze positiv zu verstärken und um uns die Möglichkeit zu geben, ein neues Mindset zu etablieren.
Okay. Wie würden diese Affirmationen zum Beispiel lauten in Bezug auf das Thema Gehaltsverhandlungen? Also wenn ich jetzt negative Glaubenssätze identifiziert habe und ich möchte mir jetzt positive Affirmationen an die Stelle setzen, wie würde das aussehen konkret?
Also sagen wir mal, ich muss jetzt mal ganz einfach runterbrechen, weil man kann natürlich bei Glaubenssatzarbeit immer ganz schwer verallgemeinern. Das ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Ich versuche es jetzt mal anhand eines allgemeinen Beispiels zu sagen. Wenn wir zum Beispiel sagen, mein Glaubenssatz lautet, ich bin nicht gut genug. Und das ist ja ein extrem starker Glaubenssatz, der dem sehr zuwiderläuft, zu sagen, ich darf für mich mehr Gehalt einfordern. Ja, wenn wir also sagen, ich bin nicht gut genug, dann würde es jetzt nicht reichen. Wir gehen in die Glaubenssatzarbeit, finden raus, wo das herkommt, was das mit uns macht und was es mit uns machen könnte, wenn wir so weitermachen, sondern da müssen wir reingehen und sagen, was kann ich denn stattdessen am ehesten glauben? Es reicht nicht jetzt zu sagen, ich bin gut genug, ja, ich darf das. Das würden wir uns selber nicht abnehmen, wenn wir da so einfach ins Gegenteil gehen würden. Ja, man könnte sich also fragen, welcher neue kleine Glaubenssatz, welchen könnte ich etablieren, welchen könnte ich für mich herausfinden, an den ich schon so ein kleines bisschen selbst glauben kann, der mir die Erlaubnis gibt, ich darf anders mit diesem Thema umgehen. Mhm. Fällt dir dazu was ein?
Ich mache es so gut ich kann.
Ja, wäre ein Anfang.
Zum Beispiel.
Ja, genau. Ich mache das so gut ich kann. Oder du kannst auch sowas sagen wie Thema so und so, kann ich schon sehr gut. Also das heißt, man orientiert sich dann an den Ressourcen, die schon vorhanden sind, von denen man auch weiß, dass sie da sind, ja. Und sagt dann eben, hier ist mein Ansatzpunkt, an dem fange ich an zu arbeiten und taste mich langsam vor und gehe langsam weiter. Und das ist eine Arbeit, die kann wirklich über Monate gehen. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ich gehe da rein in diese Mindset-Arbeit und krempel mich mal von jetzt auf gleich auf links, ja. Also von heute auf morgen funktioniert das nicht. Das ist wirklich eine grundlegende Arbeit, die man da macht, ne?
Auf jeden Fall. Und diese Antreiber, die du jetzt genannt hast, also zum Beispiel Perfektionismus oder mach's allen recht oder so, das sitzt ja super tief, ne?
Total.
Und das hat jetzt seine Wurzeln in der Kindheit, diese Antreiber.
Ja.
Und die sind natürlich in uns rein programmiert. Und oftmals ist es ja ein erster Schritt, dem überhaupt mal was Positives an die Seite zu stellen, dass wenn dieses Gefühl aufkommt, dass ich dem eine neue Perspektive geben kann.
Ja, wobei ich da nochmal sagen muss, nicht alles kommt immer aus der Kindheit. Es können auch destruktive Beziehungsgefüge sein, die im Verlauf unseres Lebens dazugekommen sind, die neue Glaubenssätze und Antreiber in uns etabliert haben. Aber natürlich, die Wirkung ist die gleiche. Meistens sitzt das so tief, weil es eben unbewusst verankert wurde von uns und wir das einfach teilweise unbewusst verankert wurde. Genau, also die Wirkung ist die gleiche und da wieder rauszukommen ist nicht sehr einfach. Aber der erste Weg ist immer, ich mache die Augen auf, ich sehe hin, ich mache es mir bewusst. Denn wenn ich etwas nicht ansehe, wenn ich etwas mir nicht bewusst mache, kann ich nicht daran arbeiten, es anders zu machen. Ja. Und bei dieser Affirmationsarbeit ist es ganz schwer, allgemein zu sagen, folgendermaßen könnte die aussehen, weil man wirklich immer individuell auch in den Grenzen der jeweiligen Persönlichkeit schauen muss, was funktioniert. Ja. Mhm. Das ist eine sehr lohnenswerte Arbeit und die beinhaltet aber auch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich dass, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das übergeordnete Thema Frauen in Gehaltsverhandlungen, da spielt Angst eine große Rolle. Mhm. Und zwar Angst vor abgelehnt werden. Das stelle ich immer wieder fest, dass meine Klientinnen mir sagen, oh, ich finde das so unsympathisch, wenn ich so und so auftrete. Ich finde das so unsympathisch, wenn ich das und das für mich einfordere. Also das heißt, ich darf mir auch selber mal wirklich die Erlaubnis geben, mir klar zu machen, dass ich als Mensch nicht schlechter gesehen werde als vorher, wenn ich für mich einstehe und in Gehaltsverhandlungen für mich verhandle. Ja, und das ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, diese Ängste sind hier völlig deplatziert. Die sind absolut kontraproduktiv und zwar für beide Seiten, denn Gehaltsverhandlungen haben immer das Ziel, eine Einigung zu erreichen. Und wenn ich mich da selbst boykottiere und die Verhandlung somit boykottiere, dann boykottiere ich im Grunde genommen auch dieses Ziel. Also in erster Linie geht es wirklich darum, Ängste loszulassen, Vorbehalte loszulassen und diese Angst davor, mich unbeliebt zu machen oder als schwierig oder zickig zu gelten, das einfach mal loszulassen und zu sagen, hier geht es nicht um mich als Person, sondern hier geht es um die Sache. Ja, hier geht es um meine Berufspersönlichkeit, wenn überhaupt. Aber in erster Linie geht es um meine Arbeitsleistung und die möchte ich monetär wertgeschätzt wissen.
Ja. Also eigentlich alles das, was wir auch in der anderen Folge schon besprochen haben, das ist eigentlich, also nochmal der Verweis drauf, wenn ihr jetzt in diesem Podcast reingestolpert seid, weil euch das Thema Frauen in Gehaltsverhandlungen besonders interessiert, nochmal der Verweis auf die andere Folge, wo wir uns wirklich mit einer Anleitung beschäftigen, wie gehe ich eine Gehaltsverhandlung gut an, welches Mindset ist da notwendig, auf jeden Fall da auch nochmal reinhören.
Auf jeden Fall. Und dann kann ich wirklich allen Frauen nur empfehlen, bereitet euch vernünftig vor, seht zu, wenn ihr könnt, dass ihr an Seminaren, an Webinaren teilnehmt, an Coachings zum Thema Stärken von Verhandlungsfähigkeiten, zum Thema Mindset, zum Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Kompetenzbewusstsein, alles, was euch da irgendwie beruflich auf gute Füße stellt, damit ihr eine gute Ausgangslage habt und euch da eher die Erlaubnis geben könnt. Denn ihr seid das wert und es wäre einfach schade, wenn ihr euch da unter Wert verkauft und wenn ihr nicht traut, euch da ja auch mal in solche Verhandlungssituationen reinzubegeben, denn das kann total Spaß machen und das hat ganz viel mit dem Thema Selbstwirksamkeit zu tun, was einem enorm viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen schenken kann. Also ich bin auch da als Coach, wenn ihr da Unterstützung sucht, wendet euch gern an mich.
Ein wunderbares Schlusswort für diese kleine Bonusfolge. Ist dir noch irgendwas anderes wichtig zu dem Thema oder können wir das so stehen lassen?
Ich denke, mit dem Verweis darauf, dass wir, also ich möchte gerne mal auf alle Folgen verweisen, weil die alle ganz viel mit Mindset und Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl zu tun haben. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, sollte sich auf jeden Fall die beiden Folgen zum Thema Vorstellungsgespräche nochmal anhören. Also gerade die Selbstpräsentation in Vorstellungsgesprächen und natürlich die Folge zum Thema Gehaltsverhandlungen allgemein, weil das einfach ganz viel mit der Basis zu tun hat, mit der Basisarbeit, die man leisten kann, als Voraussetzung dafür eben, mit gestärktem Rücken in so eine Verhandlung reinzugehen. Und nehmt bitte mit für euch, es ist ein Spiel, spielt das Spiel mit so viel Freude, wie es irgendwie möglich ist und lasst die Ängste mal zurück, denn die sind einfach nur hinderlich, die können euch nicht nach vorne bringen. Geht da positiv rein. Ihr könnt nur gewinnen.
Dem möchte ich nichts hinzufügen.
Hervorragend.
Viel Erfolg dabei. Marisa, danke dir nochmal, dass wir dieses Thema auch nochmal aufgegriffen haben. Ich denke, das ist ein Thema, das viele Zuhörerinnen interessiert. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, Johannes. Ich danke dir für deine Zeit und es hat wie immer großen Spaß gemacht.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcast hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank dafür. Du findest uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube und auf unserer Webseite www.inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio Newson Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.